Ja, danke, Radio RWI. Und hier übernimmt nun Radio DARC. Wir machen weiter mit dem traditionellen gemeinsamen Kurzwellenmarathon am zweiten Weihnachtsfeiertag. Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir lassen heute die Frequenzen rocken und erinnern an die Zeiten, an denen die gute alte Kurzwelle noch ganz normal war. Zu hören sind wir erstmalig aus Wooferton, England, mit 250 Kilowatt Sendeleistung. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die heutige Sondersendung führen. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest. Radio DARC ist eines der wenigen noch verbliebenen Kurzwellenprogramme aus Deutschland. Traditionell haben wir auch heute wieder ein paar interessante Beiträge für Sie zusammengestellt. Viel Freude und guten Empfang! Am Weihnachtsfeiertag des Jahres 1920 wurde in Deutschland die allererste Rundfunksendung ausgestrahlt. Im Senderhaus 1 des heute noch immer existierenden Sendekomplexes Funkerberg Königs Wusterhausen waren Studio, Sender, Antenne und Stromversorgung an einem Platz vereint. Diese Sendung löste hunderte von Reaktionen in vielen europäischen Ländern aus und gilt heute als der Startpunkt eines neuen Medienzeitalters. Allerdings, dieses Weihnachtskonzert anno 1920 sollte ein einmaliges Ereignis bleiben, eine reine Versuchssendung. Der reguläre, offizielle Rundfunk in Deutschland startete erst 3 Jahre später, am 29. Oktober 1923, aus dem Voxhaus in Berlin. Und selbstverständlich übertrug man am Heiligen Abend desselben Jahres ebenfalls eine mehrstündige Weihnachtssendung auf Mittelwelle. Was damals im Herbst 1923 noch eher bescheiden begann, sollte sich binnen weniger Jahre zum wichtigsten Leitmedium der Weltgeschichte entwickeln. Das Radio veränderte das Leben der Menschen so gründlich wie sonst nur das Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren. Auch wir von Radio DARC sind stolz darauf, ein Teil dieses Erfolgs zu sein. Wir möchten Sie daher jetzt nochmals mitnehmen auf eine Zeitreise zu den Anfängen der Rundfunkgeschichte.
Montag, 29. Oktober 1923, 8 Uhr abends. In einem Gebäude im Zentrum Berlins steht auf einem Stuhl ein Kohlemikrofon, mittels einiger Berliner Adressbücher auf die passende Höhe gebracht. Friedrich Georg Knöpfke, seines Zeichens Leiter der frisch gegründeten Deutschen Funkstunde, blickt sich nochmals im Raum um. Dann spricht er in das Mikrofon.
Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Mit diesen Worten begann also der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland. Die drahtlose Nachrichtenübertragung war da noch keine 25 Jahre alt. Funksprüche wurden fast ausschließlich von Punkt zu Punkt übertragen, von einem Sender zu genau einem Empfänger. Aber die Idee, diese Technik dazu zu verwenden, mit einer Sendung viele Hörer zu informieren und zu unterhalten, war schon bald in der Welt, wenngleich selbst viele Fachleute das für Fantasterei hielten. Denn die damals ausschließlich eingesetzte Telegrafie taugte natürlich nicht für ein Massenpublikum. Daher experimentierte man mit Möglichkeiten, auch Sprache und Töne auf eine Trägerwelle aufzumodulieren, indem man den Antennenstrom und damit die Amplitude des Sendesignals im Takt der Sprache oder Musik veränderte. Dazu platzierte man zunächst das Mikrofon einfach zwischen Senderausgang und Antenne. Das war aber bei höheren Leistungen nicht mehr praktikabel und für die Person vor dem Mikrofon sogar riskant. Die war nämlich ständig in Gefahr, sich an dem vom Antennenstrom durchflossenen Mikrofon Mund oder Nase zu verbrennen. 1913 kam es dann zu einer Entdeckung, ohne die es diese erste Rundfunksendung so nicht gegeben hätte. Alexander Meissner fand heraus, wie man mit der wenige Jahre zuvor von Lee de Forest und Robert von Lieben erfundenen Elektronenröhre ungedämpfte Schwingungen erzeugen und dann auch verstärken kann. Solch ein Oszillator ist das Herzstück jedes Hochfrequenzsenders. Und die Elektronenröhre löste auch das Problem mit dem Mikrofon. Sie vermag es, den sehr schwachen Mikrofonstrom so weit zu verstärken, dass man damit den ungleich stärkeren Antennenstrom verändern und so die Tonsignale auf die Hochfrequenz aufprägen kann. In den Folgejahren wurde damit kräftig experimentiert. Das Problem waren die Empfänger. Sie waren allesamt noch mit einem Kristalldetektor zur Demodulation und Kopfhörern oder bestenfalls einem Röhrenverstärker ausgestattet. Das kommerzielle Angebot an solchen Empfängern war sehr klein und vor allem kostspielig. Eigenbau war für den Privatmann daher der wesentlich günstigere Weg, um an der Entwicklung des neuen Mediums teilzuhaben. Den konnten aber nur Personen leisten, die neben Neugier und Interesse vor allem das dazu notwendige technische Wissen hatten. Hans Bredow, seit 1921 Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen, kannte sich als Ingenieur und langjähriger Direktor bei Telefunken bestens mit der Technik aus. Vor allem aber war er überzeugt von der Zukunftsperspektive eines Rundfunkdienstes für Nachrichten, Wissensvermittlung und Unterhaltung. Und Deutschland war vor allem aufgrund des verlorenen Ersten Weltkriegs spät dran. In den USA gab es Rundfunk seit 1920, Frankreich begann 1921 und in England hatte im November 1922 die neu gegründete BBC den Sendebetrieb aufgenommen. Dieser Hans Bredow bestellte daher am 19. September 1923 im Telegrafentechnischen Reichsamt, quasi der Forschungsabteilung der damaligen Reichspost, einen Mittelwellensender. Mit zwei wichtigen Anforderungen. Er musste binnen zwei Wochen fertig werden und vor allem, er durfte nichts kosten. Der Auftrag ging an Friedrich Weichert, damals 30 Jahre alt und im Range eines Postdirektors. Er hat diese Geschichte einige Jahre später aufgeschrieben unter dem Titel »In 14 Tagen ein Sender für Berlin«. Seinen Zeilen kann man entnehmen, dass diese erste Rundfunksendung eher einer Sturzgeburt glich als einem von langer Hand vorbereiteten Vorhaben.
Es galt also, aus den Beständen des Laboratoriums in aller Eile einen Sender zusammenzuzimmern. Unter Anspannung aller Kräfte gelang es tatsächlich, den Auftrag auszuführen. Am 1. Oktober war der Sender fertig und zur Aufstellung bereit. Nach den heutigen Begriffen war er natürlich alles andere als vollkommen. Die Anodenspannung wurde von einer 1000-periodigen Wechselstrommaschine in Verbindung mit einem Gasgleichrichter geliefert. Die Folge war natürlich, dass trotz der angewendeten Siebmittel ein Ton von 2000 Hertz zu hören war, der nicht gerade angenehm empfunden wurde.
Knöpfkes Worte dürften sich daher an den Radioempfängern eher so angehört haben.
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
DARC Radio, your favorite station.
Thank you. täglich am Morgen, zum Mittag, am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Freu mich von dem Dudel, 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 Du. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Britschnur und lieben den Kitschnur und andere bleiben zu Hause mit einer Braut. Marie hört abends Johann Strauß aus Wien und wecken tut sie morgens Lohengrin. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Freu mich von dem Dudel, 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 Du. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Man sagt, das Wetter, das wird schon viel netter und wenn es draußen schneit, sagt man, es schneit. Und wenn ich will, dass man von Liebe spricht, gibt man gerade den Chinesisch Unterricht. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio dieses süße. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Freu mich von dem Dudel. An meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Träum mich von dem Dudel, 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 Du.
Der erste Rundfunksender Deutschlands also. Schauen wir doch mal, was sich in der amtlichen Bastelkiste so fand. Der Sender hatte nur ein gutes Dutzend Bauteile, die um zwei Röhren vom Typ RS-15 angeordnet waren. Die RS-15 war eine von Telefunken hergestellte Triode oder ein Gitterröhre, das ist die einfachste Bauform einer Elektronenröhre. Sie konnte immerhin schon bis zu 1500 Watt Ausgangsleistung liefern. Die eine der beiden Röhren war Teil einer selbstschwingenden und mit dem Ausgangskreis rückgekoppelten HF-Stufe, die das Trägersignal erzeugte. Deren Anodenspannung wurde mittels der zweiten Röhre im Takt des vom Mikrofon kommenden Signals moduliert. An die Antenne wurden dann etwa 250 Watt Hochfrequenzleistung geliefert, auf einer Frequenz irgendwo um die 750 kHz. Diese Antenne war eine einfache Drahtantenne, die für die verwendete Welle 400 Meter allerdings um einiges zu kurz war. Daher reichte die erste offizielle Sendung des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland nur ein paar Kilometer weit. Den Sender hatte man also jetzt. Fehlt noch ein Aufnahmestudio, möglichst im Berliner Zentrum und mit der Möglichkeit, auf dem Dach die Antenne zu spannen. Fündig wurde man im Foxhaus am Potsdamer Platz 4, das einer Firma gehörte, die Grammophone und Schallplatten herstellte. Das Gebäude wurde 1971 abgerissen. Heute steht an dieser Stelle der sogenannte Kollhoff-Bau. Auch dort wurde von den Rundfunkpionieren erstmal gehörig improvisiert. Hören wir nochmals Friedrich Weichert.
Ein Zimmer im dritten Stock wurde ausgeräumt und durch Wolldecken etwa im Verhältnis 2:1 geteilt. Der größere Teil des Raums, der zur Abdämpfung des Schalls zunächst locker mit violettem Krepppapier behängt wurde, war als der eigentliche Aufnahmeraum gedacht. Der kleinere Teil bot Platz zur Aufstellung der notwendigen technischen Einrichtungen. Ein mit zwei Adressbüchern belegter Stuhl diente zur Aufstellung der Mikrofone. Es war alles sehr primitiv. Überaus primitiv sogar. Aber es ging doch wenigstens. Und das war für den Anfang die Hauptsache.
Am 18. Oktober begann man, mit dem Studio und dem im Dachgeschoss aufgestellten Sender zu experimentieren. Am Vormittag des 29. Oktober kam dann Hans Bredow zur Besichtigung und Vorführung. Otto Urak, der für die musikalischen Darbietungen zuständig war, hat sich 40 Jahre später in einem Interview daran erinnert.
Nach Beendigung des Konzertes rief Dr. Bredow an und sagte: Kinder, das hat gut geklungen, wir fangen an. Sagt er, heute Abend. Ich sagte, um Gottes Willen, verehrter Staatssekretär, das geht doch nicht. Ich hatte alle Künstler schon nach Hause geschickt. Das ist ganz egal, nehmt euch Autos oder sonst was, ihr müsst zusammentrommeln. Heute Abend um 8 Uhr ist die erste Sendung. Und es hat geklappt.
Eilig wurden nun die Künstler zusammengetrommelt und ein etwa einstündiges Programm zusammengestellt, bei dem Knöpfkes einleitende Worte so ziemlich der einzige Informationsanteil waren. Der Rest bestand aus getragener klassischer Musik. Einige Stücke wurden im Studio gespielt, heute nennen wir das live, und der Rest kam vom Grammophon, aus dem Trichter direkt ins Mikrofon, denn den elektrischen Tonabnehmer für die Schallplatte gab es auch noch nicht. Dumm nur, dass diese erste offizielle Sendung noch keinen einzigen offiziellen Hörer hatte, denn damals war in Deutschland ohne Genehmigung der Reichspostverwaltung nicht nur das Senden, sondern vor allem auch das Empfangen und der Eigenbau von Empfängern verboten. Insofern war alles, was vorher stattgefunden hatte, eben nicht offiziell, also Schwarzsenden und Schwarzhören. Und auf Letzteres standen bis zu 6 Monate Gefängnis. Die erste Empfangsgenehmigung stellte die Reichspost erst 2 Tage später aus, an den Tabakhändler Wilhelm Kollhoff. Sie forderte dafür die atemberaubend klingende Summe von 350 Milliarden Papiermark. Allerdings war das damals gerade mal das Vierfache des Portos für einen Brief. Es war die fürchterliche Zeit der Hyperinflation, der man erst 3 Wochen später durch eine radikale Währungsreform Herr werden konnte, bei der 1 Billion Papiermark in 1 Rentenmark umgetauscht wurde. Ende 1923 hatte man dann einige 100 Empfangsgenehmigungen ausgestellt, aber die geschätzte Hörerzahl war bereits 5-stellig. Ende 1924 waren es schon 500.000. Und damals begann das auch mit dem Selbstbau von Funktechnik, die ja bis heute Kern des Amateurfunks ist. Der erste Sender wurde übrigens nicht lange genutzt. Schon Ende 1923 wechselte man auf einen neuen Sender, der dann auch keinen störenden 2000-Hertz-Ton mehr produzierte. Was dann folgte, war eine wirklich stürmische Entwicklung der Aufnahme-, Sende- und Empfangstechnik. Anzahl und Leistung der Sender stiegen, die Röhre hielt Einzug in die Empfänger und verdrängte den Kristalldetektor. Und sehr bald tauchten auch neue Programmformate auf. Nachrichten, Sportübertragungen, Reportagen, Hörspiele. Alles das spielte sich auf der Mittelwelle ab. Wellenlängen über etwa 150 Meter galten nämlich als nutzlos. Deshalb waren diese kurzen Wellen auch nicht reguliert und gewissermaßen als Wellenabfall eine Spielwiese für Bastler. Die Fachleute und vor allem die Funkamateure wussten es aber besser. Spätestens nachdem am 28. November 1923, also kein Monat nach dieser ersten Rundfunksendung, Funkamateuren eine Verbindung über den Atlantik gelang, von der Côte d'Azur nach Connecticut auf 2,7 MHz. Danach war es schnell vorbei mit der Spielwiese. 1927 wurde auf einer Weltfunkkonferenz auch die Kurzwelle unter den Funkdiensten aufgeteilt. Der Amateurfunk wäre dabei übrigens fast unter die Räder gekommen. Die kurz zuvor genau zu diesem Zweck gegründete IARU, das ist die internationale Dachorganisation der Amateurfunkverbände, konnte es glücklicherweise verhindern. Das Monopol des Mittelwellenrundfunks währte hierzulande bis in die 1950er Jahre. Dann kamen die auch heute noch genutzten frequenzmodulierten UKW-Sender auf. Die Mittelwelle ist in Deutschland inzwischen abgewickelt. Die letzten Sender wurden 2015 abgeschaltet. Doch auch die Tage von UKW sind wohl langsam gezählt, denn mit DAB Plus schicken sich digitale Datenströme an, die analoge Rundfunkübertragung nach und nach abzulösen. Auch auf der Kurzwelle ist die Zahl der aktiven Rundfunksender seit den 1990ern deutlich zurückgegangen. Viele einstmals große Namen wie die BBC, die Stimme Amerikas und eben auch die Deutsche Welle sind dort kaum noch oder gar nicht mehr zu hören. Was ihnen aber bleibt, das ist Radio DARC mit seinen regelmäßigen Kurzwellensendungen immer sonntags auf 9670 kHz. Und was jetzt noch fehlt, sind die letzten Worte jener ersten Rundfunksendungen. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden. Ein Beitrag von Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky. Die Worte von Friedrich Weichert sprach Paul Wagener.
mich jede Stunde gedacht, hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen, hast ihn des Abends ein Schlaf nicht gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hab viel Kummer und Sorgen gemacht. Du hast verziehen mir, du hast gewacht. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht.
War ein Junge, 16, 17 Jahre alt, und habe einem alten Röhrenradio rumgespielt, falsche Taste erwischt und landete dann auf Mittelwelle und es knisterte und ich habe dann tatsächlich einen Sender gefunden, der meine Musik gespielt hat. Das stellte sich als Radio Luxemburg heraus und seither hörte ich dann was anderes.
Der Sound des alten Radios von Daniel Kaiser.
So wie Hans-Jörg Biener ging es vielen. Schon bald entdeckte er, dass da vor allem auf der Kurzwelle noch viel mehr los ist. Dutzende Länder sendeten sogar auf Deutsch.
Hier ist Moskau mit seiner Sendung für deutsche Hörer.
Hier ist Radio Damaskus. Sie hören unsere deutschsprachige Sendung wieder über Kurzwelle.
Hier ist die Stimme Koreas.
Hier ist die Stimme Koreas.
Bald hatte Biener jeden Abend ein festes Radioprogramm.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Bei Radio Canada, da war es für mich natürlich das absolute Fernweh, ne? Gefühlt die Prärie, der Norden, der Yukon. Und bei Radio France war es so, dass ich auch fasziniert war von diesem lockeren Ein-Stunde-Programm mit Nachrichten und dann eben auch ein bisschen Kultur und ein bisschen Unterhaltung und am Ende der Französischkurs, der für mich natürlich auch wichtig war. Ich bin darüber auch frankophil geworden, also meine Ferien eher nach Frankreich als woanders hin. Und bei der BBC, da war das natürlich Nachrichtenkompetenz ohne Ende.
Bis heute senden Radiostationen in aller Welt auf Deutsch für Deutschland. Die Auslandsprogramme auf Kurzwelle waren aber damals der internationale Sound des Kalten Krieges. Radio Moskau gegen Voice of America, Deutsche Welle gegen Radio Berlin International und dazwischen
Radio Schweden, Stockholm.
Radio Televisione Italiana.
Dieter Schäfer sitzt in seinem Hobbykeller im kleinen Ort Hennstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg. In den Regalen steht fast ein Dutzend Radios. Der alte Röhrenempfänger hat bei dem 66-Jährigen aber ausgedient. Heute hört er die alte Kurzwelle mit einem Computerprogramm ab. Findet das einen Sender, sieht man auf dem Bildschirm Ausschläge wie bei einem EKG.
Und wenn man mal so einen richtigen Bibelprediger hören möchte, der hört sich dann so an, ja? Und meistens machen die Zuschauer auch mit, dass sie dann da rufen und klatschen und sowas, ja.
Schäfers Haus erkennt man von Weitem. Eine riesige Antenne ist wie eine Lanze aufs Dach montiert und eine kreisrunde Antenne im Garten holt sogar noch die entferntesten Mittelwellensender in seinen Hobbykeller.
Meine sind alles selber gebaut, das sind im Prinzip, also ich habe ja so eine 86 Meter Schleife ums Haus rum, ja. Das ist ein Draht, also wenn das Ganze hat immer vielleicht 200 Euro gekostet, so im Aufwand und sowas. Aber ich habe auch Antennen draußen, die mehr 100 Euro gekostet haben, so, ja.
Seit Jahrzehnten rauscht und piepst es aus seinen Radios. Er ist ein Kurzwellenjäger, ein sogenannter DXer. Das steht für Distance Exchange. Je entfernter die Station, desto besser. Und stolz berichtet er von seinem besten Fang auf der Kurzwelle.
Der wichtigste, das ist mir letztes Jahr gelungen, an die Solomon Islands, ja, auf der 5020. Das ist eben sehr, sehr schwierig. Und das Spannende ist eben, jeden Abend zuzuhören, ja, das sind immer um 21 bis 22 Uhr unserer Zeit, ja, ob dann doch vielleicht einmal so, das ist ja ein kirchlicher Sender, ob da mal so eine Missionsandacht oder sowas durchkommt und sowas, ja.
Dahinter steckt eher ein sportlicher Ehrgeiz. Viel verstehen kann man bei diesen Sendern nicht. Allerdings hat sich Schäfer im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Langmut antrainiert, wenn es um Nebengeräusche im Radio geht.
Das gehört dazu, ja. Also es ist kein UKW-Empfang, ja. Und das ist natürlich auch so, dass man auch als Kurzwellenhörer dann mittlerweile so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommt, ja. Also man kann dann so ein bisschen das Rauschen dann schon im Kopf rausfiltern.
Man kann den Sendern schreiben und die antworten und bestätigen, dass man das Programm gehört hat mit schönen Postkarten, sogenannten QSL-Karten, die man sammeln kann, und bedanken sich mit Aufklebern und Wimpeln. Im Kalten Krieg umwarben die Stationen die Hörer auch mit Zeitschriften, Abos oder Schallplatten. Sogar Reisen wurden verlost. Es waren für Kurzwellenhörer goldene Zeiten.
Ich bin im kleinen Ort groß geworden, dann Post aus Radio China bekommen ist, dann haben auch alle, auch einschließlich Briefträger, ein bisschen umgeguckt nach dem Motto, was macht denn China hier bei uns im Ort und sowas, ja, oder aus Moskau oder sowas. Ja.
Die ganze Welt im kleinen Radio, das hat auch Hans-Jörg Biener immer schon fasziniert. Der 56-jährige Theologe aus Nürnberg hat sich sogar wissenschaftlich mit religiösen Stationen auf Kurzwelle beschäftigt.
Das Interesse, diese Sender zu hören und festzustellen, Mensch, da sendet jemand aus Thailand, Indonesien, Brasilien, Argentinien oder sonst woher und will dich erreichen, da hörst du dann schon mal über das Knacken hinweg und freust dich einfach, dass da jemand sich die Mühe macht. Und ich war damals nicht alleine, das waren vielleicht Hunderttausende, die da gewesen sind. Und wenn man so eine kleine 6-7-Mann-Redaktion hat, in Ecuador beispielsweise, die eben jährlich mehrere tausend, mal auch über 10.000 Briefe gekriegt haben. Die haben heftig was zu tun gehabt. Also das war eine tolle Zeit.
Aus Quito in Ecuador hören Sie die Andenstimme.
Natürlich, einen weltweiten Horizont hat man dadurch entwickelt, dass man eben südamerikanische Sender hörte. Noch bevor der World Music Trend hier in Europa angekommen ist, haben wir DXer das gehört.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América.
Nicht erst im Ost-West-Konflikt, schon während des Zweiten Weltkrieges war die Kurzwelle eine der wichtigsten internationalen Informationsquellen und Propagandawege. Legendär sind die Nachrichtensendungen aus London. Das Pausenzeichen der BBC war das Morsezeichen für V wie Victory, Sieg.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Diese Programme in Deutschland zu hören, war bei Strafe, sogar bei Todesstrafe, verboten.
Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger.
Thomas Mann spricht aus dem Exil in Amerika über die BBC zu den Deutschen, über Kurzwelle.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt.
Die Kurzwelle blieb nach dem Krieg der heiße Draht zwischen Ost und West. So war es eine Meldung von Radio Moskau, die die Kuba-Krise beendete. Radio Vatikan meldete als erstes den Tod von Päpsten. Der Osten setzte mit großem Aufwand Störsender ein, die die gegnerischen Programme mit üblen Geräuschen attackierten.
Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
We'll be right back.
Aufhänger.
Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille heimlich.
Ab und an stieß man auf der Kurzwelle auch auf geheime Zahlensender.
12078242596.
Endlose Ziffernkolonnen wurden vorgelesen. Es waren Geheimbotschaften an Spione in Ost und West.
Hier ist der Sender Frieden und Fortschritt. Sie hören die Stimme der sowjetischen öffentlichen Meinung.
Es gab schon Sender, die man lieber hörte als andere. Propaganda erwartete man beim Sender Frieden und Fortschritt, der Stimme der Massenbewegung in der Sowjetunion, während man bei Polskie Radio oder besonders auch bei Radio Budapest schon erwartete, dass das ein bisschen westlicher klingt. Jeweils wenn so Entspannungssituationen waren, eben zum Beispiel in Polen vor dem Putsch, da hatte man dann schon das Gefühl, das geht so in Richtung westlicher Journalismus. Aber man wusste natürlich immer, auf welcher Seite des eisernen Vorhangs dann die Sender standen.
Radio Polonia. Radio Polonia.
Mit der Revolutionsetüde von Frédéric Chopin meldete sich der polnische Staatsrundfunk im Kalten Krieg. Jeden Tag sendete Warschau damals mehrere Stunden in deutscher Sprache.
Hier ist Warschau, Radio Polonia mit seinem deutschsprachigen Programm. Am Mikrofon Brigitte Goldmann.
Alexander Opalski hat seit den 50er Jahren mitgearbeitet und war lange Redaktionsleiter. Und das ohne Mitglied in der Partei zu sein. Bis heute lebt Opalski in Warschau. Natürlich spielte die kommunistische Weltsicht auch eine wichtige Rolle in den Programmen aus Warschau. Doch die Sendungen aus Polen hätten einen anderen Schwerpunkt gehabt, erinnert sich Opalski. Das Programm war auf Diskurs angelegt und auf deutsch-polnische Verständigung.
Besonders in den Anfängen, wissen Sie, da war die Lücke besonders groß. Der Durchschnittsdeutsche wusste wenig über Polens Literatur, Musik, Theater, Kunst und so weiter. Und diese Lücke auszufüllen haben wir versucht, das haben wir getan. Es gab also Hörspiele, wir haben Literatur gelesen, wir haben polnische Musik gesendet, wir haben mit Schriftstellern gesprochen und das war eine schöne Zeit.
Ruhig, Professor. Smith! Smith! Hören Sie mich!
Ein Hörspiel aus den 60er Jahren. Es ist eine Geschichte des bekannten polnischen Science-Fiction-Autors Stanisław Lem.
Hallo, Kosmokrator?
Ja, Smith, wir hören Sie!
Die Programme aus Polen waren immer beliebt, weil sie keine stumpfen Propagandatiraden waren. Opalski legt Wert darauf, dass die Sendungen einen journalistischen Anspruch hatten. Er traf die erste Reihe der deutschen Politik, die nach Polen kam. Willy Brandt, Helmut Kohl oder Richard von Weizsäcker. Aber auf ein Interview ist er besonders stolz.
Frau Marlene Dietrich, Sie kennen einige Polen. Sie haben das polnische weite Herz kennengelernt und das heiße Temperament der Polen. Hat sich das nun hier bestätigt?
Ja, sehr. Und das Schöne war, dass die jungen Menschen, die hier im Theater waren, so begeistert waren.
Wir haben das direkte Gespräch zwischen Polen und Deutschen gesucht und auch gefunden. Wir haben Vorurteile abzubauen versucht. Wir haben die Umbrüche in der Nachkriegsgeschichte Polens geschildert. Wir haben 1970 über die Arbeiteraufstände berichtet. Und dann natürlich die wichtigen Ereignisse von 1980, 81, Solidarność, die Einführung des Kriegsrechts kommentiert. Das waren die Grundthemen.
This is Radio Bucharest, Romania. The dictatorial regime of Nicolae Ceausescu was overthrown.
Am Kurzwellenradio konnte man Weltgeschichte live erleben. Hans-Jörg Biener war mit seinem Weltempfänger dabei.
Ich habe am 22. Dezember 1989 miterlebt, wie der Putsch gegen Ceausescu ablief. Ich wollte Radio Rumänien hören und da gab es aber die ganze Zeit nur Pausenzeichen. Und nach ein paar Tagen gab es dann doch mal eine Durchsage, dass sozusagen jetzt ein Putschrat die Clique Ceausescu beseitigt hätte. Ein anderes Beispiel war der Putsch gegen Gorbatschow, als die bei der Stimme Russlands im deutschen Programm einfach nicht gewusst haben, was die senden sollten. Also die haben dann vaterländische Programme gebracht, also an den großen vaterländischen Krieg erinnert. Damit konnte man ja nichts falsch machen. Aber die Moderatoren, das hat man an den Stimmen schon gemerkt, die wussten jetzt nicht, ist der Putsch erfolgreich?
Говорит Москва. Hier ist Moskau mit einer deutschsprachigen Sendung.
Das Pausenzeichen von Radio Moskau. Kurz vor den Nachrichten zur vollen Stunde erklangen diese Melodien, die bis heute bei Kurzwellenhörern für leuchtende Augen sorgen. Es waren Melodien aus der Klassik, Volkslieder oder Hymnen, die helfen sollten, die Sender im Rauschen zu finden. Die Deutsche Welle aus Köln meldete sich mit einer Melodie aus Beethovens Oper Fidelio. Das Pausenzeichen aus dem Apartheidstaat Südafrika hätte man sich am liebsten in Dauerschleife anhören wollen, anders als das deutschsprachige Programm, das die Rassentrennung rechtfertigte. Auch die DDR hatte einen Auslandsrundfunk und ein Pausenzeichen.
Das war das Motiv der Nationalhymne der DDR. Es war wie eine Spieluhrenvariante, ja. So, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gehört.
Hier ist Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache.
Manfred Böhm hat jahrelang bei Radio Berlin International mitgearbeitet.
Klar war natürlich, dass man inhaltlich die Vorgaben erfüllen musste, die von der Staats- und Parteiführung verlangt wurden vom offiziellen Auslandssender. Und da ging es darum, die DDR weltweit bekannt zu machen, und zwar am besten von der Schokoladenseite her, die sogenannten Vorzüge des Sozialismus zu erläutern. Ja, und viele Menschen zu erreichen, überall auf der Welt. Radio Berlin International hat in 10 Sprachen gesendet.
Böhm war für die Hörerbetreuung zuständig. Er antwortete auf Briefe und verschickte an die Kurzwellenhörer, die DXer, auch Diplome, wenn jemand nachweisen konnte, besonders viele Sendungen aus der DDR gehört zu haben.
Im RBI DX Club gab es das erste Diplom, nachdem man 50 Empfangsberichte geschickt hat, das nächste Diplom für 100, für 250, für 500 und sogar für 1000 Empfangsberichte. Und da muss man erstmal 1000 Sendungen hören. In jedem Empfangsbericht musste auch der Inhalt wiedergegeben werden. Also musste man schon zuhören. Und das war der Trick der Sache.
Die Programme in Ost-Berlin waren auf Linie. Aber Manfred Böhm erinnert sich auch an manche Nische der Normalität bei der Programmgestaltung. So brachte Radio Berlin International auch die Ergebnisse der Bundesliga West.
Eines Tages, wir saßen gerade mit dem Redaktionsleiter zusammen, öffnete sich die Tür und der Intendant stand in der Tür mit hochrotem Kopf und sagte zum Redaktionsleiter: Sag mal, stimmt das? Ihr bringt Bundesliga-Ergebnisse? Und die Antwort war: Ja, warum nicht? Darüber müssen wir noch reden, und machte die Tür wieder zu und war weg. Na, stellte sich dann später raus, dass irgendein Parteisekretär einer Botschaft in Afrika sich beschwert hat beim SED-Politbüro, bei der Abteilung Agitation und Propaganda. Man wisse nicht mehr, welchen Sender er höre. Na, also der muss irgendwie mit den Ohren ein Problem gehabt haben. Jedenfalls verlief die Sache einfach im Sande. Wir haben weiter die Bundesliga-Ergebnisse berichtet. Und so haben wir das mit allen Dingen gemacht, wo wir versucht haben, irgendwelche Freiräume auszuloten. Machen und warten, bis man gebremst wird.
Wie es mir seit 8 Wochen geht. Wenn ich von der Arbeit in die Wohnung komm, ist es meistens ziemlich spät. Mein Weiber liegt im Sessel drin und hört super laut Radio. Das Essen hat's auch noch nicht gemacht und wisch mit irgendwo. Tup, tup, tudau, singt sie lautstark mit. Tup, tup, tudau, ist ihr neuster Hit. Tup, tup, tudau, sie hupft rhythmisch mit. Tup, tup, tudau. Sie will Radio hören, immer wieder. Will nur Radio hören, bei Tag und Nacht. Sie will Radio hören, der streckt mich nieder. Will nur Radio hören, sie hat mich geschafft. 5 Mal am Tag und mehr klebt sie an den Kasten. Ihren Radio liebt sie sehr und ich muss fasten. 5 Mal am Tag und mehr fliegt bei uns der Finsterkid. Hitparade und noch mehr, die ganze Stadt hört mit. Frühstück mit James Brown kommt, bei der Arbeit schlafe ich immer ein. Gekündigt haben's mal sowieso, ich bin den ganzen Tag daheim. Der Rhythmus geht mir voll ins Blut und ich singe schon leise mit. Egal ob im Bad oder irgendwo, ich brauche diesen Beat. Tup, tup, tudau, singe lautstark mit. Tup, tup, tudau, ist mein erster Hit. Tup, tup, tudau, ich hupf rhythmisch mit. Tup, tup, tudau. Ich will Radio hören, immer wieder. Will nur Radio hören, bei Tag und Nacht. Ich will Radio hören, immer wieder. Will nur Radio hören, sie hat mich geschafft. 5 Mal am Tag und mehr klebe ich an dem Kasten.
meinen Radio lieb ich sehr. Jetzt kann ich fasten, fünfmal am Tag und mehr. Fliegt bei uns der Finsterkit, Hitparade und noch mehr. Die ganze Stadt hört mit. Stark mit. Tip, tip, tudau. Ist mein neuester Hit. Tip, tip, tudau. Ich hupf rhythmisch mit. Tip, tip, tudau. Ich will Radio hören. Immer wieder. Will nur Radio hören. Bei Tag und Nacht. Ich will Radio hören. Immer wieder. Radio hören, sie hat mich geschafft. Ich will Radio hören.
Nicht nur Nachrichten und Kommentare brummten und krächzten über die Kurzwelle. Von West nach Ost schwebten so auch ein Lebensgefühl und eine subtile Botschaft von Freiheit über den eisernen Vorhang. Viel beliebter als jede Nachrichtensendung waren Musikprogramme. Eines hat Geschichte geschrieben.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour.
Jahrzehntelang brachte die Stimme Amerikas jeden Abend eine legendäre Jazz-Sendung.
Diese Programme, das ist so, wie man erste Liebe erlebt, nicht? Also das prägt für das ganze Leben. Und ich bin überzeugt, wenn ich das nicht gehört hätte und mir diese Träume nicht auf diese Art und Weise vorgestellt hätte, wie ich mir das getan habe, ich wäre sicherlich ein anderer Mensch heute. Oder andere, vielleicht hätte ich einen anderen Bezug, wenn ich diese Schocktherapie nicht hätte.
Der junge Władysław Sendecki saß in Krakau und hörte mit Freunden diese Sendungen im Geheimen. Sendecki ist heute der Pianist der NDR Big Band. Damals als Schüler kannte er nur polnischen Schlager und klassische Musik.
Ich muss sagen, meine allererste Begegnung mit dieser Musik und mit dieser Kultur war nur durch Voice of America, durch Conover. Und ich hätte wahrscheinlich nie im Leben Woody Herman oder Buddy Rich oder Ellington gehört, wenn ich diese Radio nicht gehört hätte damals. Wir hatten keine Platten. Dieser Wind der Freiheit durch diese Musik, das war für uns lebenswichtig.
Die Wendezeit war die letzte große Blüte des Auslandsrundfunks auf Kurzwelle. Die Sendungen aus dem Ostblock wurden ehrlicher und überraschender. Manfred Böhm erinnert sich an die letzten Tage der DDR bei Radio Berlin International.
Als dann die Ära Honecker zu Ende war und sozusagen die friedliche Revolution in Gang kam, da kam die auch bei uns in Gang. Plötzlich hatten die Chefs nichts mehr zu sagen, die waren auch kaum noch da. Also für mich war das als Journalist die absolut spannendste Zeit. Wir konnten über alles berichten, was man sich so denken konnte. Also wir haben uns fast überschlagen vor Arbeit.
Bis zur letzten Sendung am 2. Oktober 1990. Mit der DDR ging auch ihr Auslandsrundfunk unter.
Da haben wir uns nicht nehmen lassen, musikalisch einzusteigen in die Sendung mit dem Titel »Spiel mir das Lied vom Tod«. Und so war dann auch die Stimmung an diesem Tag.
Im Namen aller Mitarbeiter der deutschen Redaktion heiße ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich zur letzten Sendung willkommen. Am Studiomikrofon ist Katja Rothe und ich freue mich, dass Sie mit uns gemeinsam Abschied nehmen von Radio Berlin International und von der DDR.
Während viele seiner Kollegen keine neue Anstellung beim Rundfunk fanden, arbeitete Manfred Böhm nach der Wende unter anderem beim Informationssender Radio Europa. Heute lebt der 63-Jährige in einem kleinen Ort in der Eifel. Nach der Wende begann eine spannende Zeit für Kurzwellenhörer. Ständig poppte ein neuer Sender in einer ehemaligen Sowjetrepublik auf und sendete auf Deutsch. Hans-Jörg Biener saß manchen Abend mit Herzklopfen vor seinem Radio.
Ich denke da an
Radio Dada Gorgut aus Aserbaidschan oder Radio Georgien, das klang schon sehr strange. Man hatte da dann offenbar irgendwelche Deutschlerner von Universitäten rekrutiert, die dann mehr oder weniger gut übersetzte Texte in mehr oder weniger klarem Deutsch vorgelesen haben.
Nach dem Umbruch begann bald das Sterben sogar der erfolgreichsten Kurzwellenprogramme. Der Kalte Krieg war beendet. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sprach sogar vom Ende der Geschichte. Propaganda war überflüssig. Die Kurzwelle wurde zum rauschenden Relikt, zum Anachronismus.
Posloucháte české vysílání Rádia Praha, vysílání českého rozhlasu do zahraničí.
Ein schönes Beispiel ist Radio Prag. Die haben mehrere Monate Sendepause gemacht. Die haben ihren Auslandsdienst quasi von allen belasteten Personen gereinigt und mit einer großen Entschuldigung wieder angefangen. Aber inzwischen sendet Radio Prag also seit 2011 nicht mehr auf Kurzwelle, sondern nur noch im Internet. Ein anderes Beispiel sind eben so Sender wie Radio Schweden, die sich dann auch irgendwann überlebt hatten, in Anführungsstrichen, aber im Internet eben auch nicht überlebt haben. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, wenn man jetzt also mal sieht, wie sich die Rolle Deutschlands in Europa jetzt darstellt. Ich würde das natürlich schon gerne erfahren von den Nachbarn in der Sprache, die ich verspreche, aber eben aus der Sicht der Nachbarn, was man eben in Schweden, Belgien, Spanien, Italien über die deutsche Außenpolitik denkt.
Kanada, Frankreich und die BBC, Hans-Jörg Bieners Lieblingssender von früher, haben ihre deutschen Sendungen nach der Wende längst eingestellt. Ohnehin schalten nur noch wenige Hobby-Enthusiasten die Kurzwelle ein.
Es gibt schon noch um die 20 Sender, die in deutscher Sprache für Europa senden. Wobei man allerdings auch eben sagen muss, es sind nicht unbedingt die menschenrechtlich beleumundetsten Länder, die ein Interesse haben, in deutscher Sprache ein Publikum zu finden.
Türkische Presseschau.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Es gibt den ein oder anderen Kurzwellensender, Südkorea, Taiwan, wo man sagt, okay, das sind zwar auch Länder auf einem bestimmten anderen Menschenrechtslevel, aber diese Programme sind noch gut zu hören.
Es ist wieder Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International.
Einen schönen guten Abend aus dem Funkhaus in Bangkok und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Thailand.
Diese Programme haben nur noch wenige Hörer, Enthusiasten, vor allem Männer, kaum Frauen. Das mag daran liegen, dass es ein besonders technisches Hobby ist. Die Kurzwelle in Westeuropa ist so gut wie tot. In anderen Regionen ist es noch wie früher, erzählt Hobbyhörer Dieter Schäfer.
Gerade so im Bereich von Südamerika ist ja die Kurzwelle teilweise noch der einzigste Informationskanal für viele Einwohner, ja?
Auf den Frequenzen jedoch, auf denen früher die Deutsche Welle, die BBC und Radio Moskau mit starken Sendern Europa beschallt haben, ist heute nur noch Rauschen. Auf der Kurzwelle ist heute vor allem die Nostalgie zu Hause. Fast vergessen, wie Radio Moskau für Millionen Hörer seine englischen Programme jeden Abend mit einer Easy-Listening-Version des Liedes Moskauer Nächte erfreute. Heute findet man die nostalgischen Mitschnitte, Jingles und Pausenzeichen haufenweise in genau dem Internet, das zum Totengräber des alten Auslandsrundfunks geworden ist. Die Kurzwelle ist etwas für Liebhaber, wie eine Vinylplatte in kleiner Auflage. Man weiß, es geht perfekter, aber man erfreut sich am Knacken, Rauschen und Piepsen und spürt bis in die Gehörgänge den Weg, den die Stimme über Grenzen und Meere zurückgelegt hat.
Der Sound des alten Radios. Erinnerungen an die Kurzwelle. Ein Feature von Daniel Kaiser, Regie Jürgen Kopp, Redaktion Verena Gonsch. Radio DARC dankt für die Überlassung.
das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.